Hallo und herzlich willkommen zum 17. kommunalpolitischen Podcast von dem Grünen Forum und den Piraten Ludwigshafen. Live aus Ludwigshafen, mehr oder weniger live, denn es ist ein Podcast. Wir hatten in unserem letzten Podcast einen Gast. Jetzt haben wir wieder einen regulären, normalen kommunalpolitischen Podcast. Wie bisher immer dabei meine Wenigkeit, Heinz Zell, und unser Fraktionsvorsitzender
Reik Dreher. Schönen guten Abend.
Und wir wollen uns den beiden letzten Stadtratssitzungen widmen, den großen Themen, die mit denen unsere Stadt nun mal befasst ist. Nolens, Volens bei manchen, gerade bei den großen Themen. Und unsere geneigte Hörerschaft, die erfreulicherweise tatsächlich immer größer wird, interessieren könnte und unterhalten könnte. Wir starten mal mit was Positivem. Beim vorletzten Podcast habe ich mich ja, oder wir beide, uns zu Recht darüber geärgert und aufgeregt, dass der Seniorenparcours, der Bewegungsparcours an der Schneckennudelbrücke zerstört wurde von irgendwelchen Leuten, die weiß Gott was im Kopf haben. Und ich war kurz darauf, drauf und dran, oder wir alle, das zur Chefsache zu machen, dass das schöne, der schöne Parcours wieder instand gesetzt wird, aber ohne unser Zutun, das kann man ruhig zugeben. Glücklicherweise und erfreulicherweise sind die Geräte wieder in Betrieb, repariert, und das ist toll. Das wertet hier die ganze Gegend auf und sieht auch gut aus an der Schneckennudelbrücke, die übrigens auch ein Wahrzeichen ist von Ludwigshafen. Warum haben wir eigentlich kein Schnecknudelfest, fällt mir gerade ein. Muss ich mal mit Jens drüber reden. Er wäre eigentlich der Richtige, um ein Schneckennudelfest an der Schneckennudelbrücke zu etablieren. Warum eigentlich nicht? Gut, gehen wir in medias res. Es gibt ja große Themen in der Stadt. Hochstraßenabriss, Rathauscenter, kaufen, abreißen, umbauen. Wo geht es hin? Und das Loch am Berliner Platz, die ehemalige Tortenschachtel, das ist ja auch eine Tragödie sozusagen geworden, stark angefangen, stark nachgelassen. Und die Themen Rathaus und Berliner Platz werden wieder einmal verquickt nach der, man konnte es in der Zeitung lesen, Insolvenz des, oder zumindest des eingeleiteten Insolvenzverfahrens, des Investors, der Bauprojektgesellschaft, die dort ja das sogenannte Metropol bauen wollte. Und es gab eine nicht öffentliche Sondersitzung des Stadtrates, und da wollen wir rechtssicher wenigstens ein paar Worte drüber verlieren.
Genau, Heinz, du weißt, es ist eine nicht öffentliche Sitzung und wir dürfen über den Inhalt der Themen dort in der nicht öffentlichen Sitzung gar nichts sagen, aber wir können ja unsere Meinung einfach mal sagen, was wir von dem möglicherweise drohenden Insolvenzverfahren von Timon Bauregie halten und ob wir das Projekt weiterhin befürworten oder nicht befürworten, denn wir haben es, glaube ich, noch nie befürwortet, und dementsprechend, Heinz, was meinst du, wie könnte es denn weitergehen am Berliner Platz?
Tja, das wurde, glaube ich, schon letztes Jahr, was haben wir jetzt? Oh Gott, ja, ich erinnere mich an ungefähr, ja, 2021 im Oktober, da hat ja, glaube ich, der Investor vorgesprochen, und da wurde ich ja mit dem, das habe ich mir gemerkt, weil so oft kommt das nicht vor, mit dem durchaus lustigen Zitat sogar in der Zeitung abgedruckt: Wir steigen nicht in ein Flugzeug, das schon vor Jahren abgestürzt ist, weil man hatte irgendwie das Gefühl, dass ein paar Leute drauf und dran waren, da neben den vielen Ankermietern, die es da geben soll, immer noch, dass da auf die Stadt sozusagen Kunde wird von dem ganzen Ding. Oh mein Gott, eine lange Geschichte, und es gibt ja auch eine Pressemeldung der Stadt, also insofern können wir uns auch durchaus an der orientieren. Ist natürlich jetzt die Frage, was kann man da machen, wenn jetzt völlig klar ist, ja, dass da offensichtlich nicht so gebaut wird wie versprochen, sondern etwas unglücklich gelaufen ist. Da gab es eben diese nicht öffentliche Sondersitzung, und das ist jetzt, Die Pressemeldung der Stadt sagte ein klares Stimmungsbild. Das wurde auch verlangt durch die Vorlage. Es gab natürlich eine Vorlage. Was will denn der Stadtrat? Die Verwaltung muss beauftragt werden. Deswegen brauchen wir ein klares Stimmungsbild. Das darf ich, glaube ich, sagen, weil ich es gesagt habe. Weil es generell gilt, darf ich das sagen. In einer unsicheren Situation unter Unsicherheit, man weiß nicht, was der Insolvenzverwalter, was die Gründe, man weiß eigentlich gar nichts, man weiß nur, da wird erstmal nichts passieren. Und in so einer Situation ein klares Stimmungsbild zu verlangen, wo keiner irgendwas weiß und manche Leute regelrecht stolz drauf sind, zu sagen, man habe das Heft nicht in der Hand, das ist vielleicht kein glücklicher Ansatz, ja, eine klare Entscheidung in einer unsicheren Situation zu verlangen. Aber sei es drum, in der Zeitung steht, ein klares Stimmungsbild kam. Kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, aber ich glaube, so ganz klar war es nicht. Es hat nämlich 2 Stunden gedauert, anscheinend. Mehr kann man da eigentlich nicht sagen. Die Stadt ist durchaus die Stadtverwaltung, die Obrigkeit, der Stadtvorstand als auch die betreffenden Stellen der Verwaltung, auch der Justiziar, mit dem wir uns übrigens unterhalten haben, das dürfen wir auch sagen, im Vorfeld dieser nicht öffentlichen Sitzung, haben das auf dem Schirm, dass da irgendwas ist. Und man darf vielleicht auch sagen, dass ohne dass es zwingend notwendig wäre, logisch oder finanziell oder rechtlich, auch wieder das Thema Rathaus und Berliner Platz automatisch verquickt wurde durch die Diskussion. Das ist eine Möglichkeit, aber natürlich nicht nur eine Möglichkeit. Ja? Also man könnte die Stadt, wenn überhaupt die Stadt Zugriff bekommt, die Stadt könnte es kaufen und ein Amphitheater drauf bauen oder was auch immer, ich weiß es nicht, oder einfach zuschütten und eine Palme draufstellen. Ich weiß, also die Szenarien sind zahlreich und wir werden uns mal überraschen lassen, wie es da weitergeht, denn die nicht öffentliche Sitzung war, und ist auch kein Geheimnis, vor einer Kontaktaufnahme mit dem Insolvenzverwalter und den entsprechenden Stellen, die da jetzt Zugriff haben auf diese Liegenschaft. Gut, ein das ist Heikes Stichwort.
Ja, ich habe vielleicht noch eine Idee, wie wäre es denn mit einem Kombibad an dieser Stelle? Ludwigshafen braucht doch dringend ein Kombibad. Also der Berliner Platz bietet sich doch als zentraler Platz an. Ausgehoben ist die Baugrube schon, das heißt also das Schwimmbad wäre im Prinzip mit leichtem Baueinsatz schon machbar und realisierbar. Und dann hätten nicht nur die Bürger und Bürger von Ludwigshafen was davon, sondern auch die FEG. Aber ich erinnere nochmal, wir haben ja schon öfter darüber diskutiert, der Rathausneubau muss ja kommen, das alte Rathaus wird abgerissen, mittlerweile geht es ja schon los und wir haben uns ja schon immer dafür ausgesprochen, dass am Berliner Platz bzw. am Berliner Platz ein neues Rathaus entsteht. Bekanntlich gibt es ja einen Investor aus Mannheim, der fertige Pläne in der Schublade wohl hat. Da ging es eigentlich auch nur noch um die Frage, wie groß soll das Rathaus werden, wie viele Stockwerke soll es haben, soll das Rathaus zum Teil in die Walzmühle oder auch nicht. Es gibt ja da diesen schönen Begriff des Rathauscampus, der dort erfunden wurde. Also wir werden diese Diskussion verfolgen. Interessant erscheint mir, dass jedenfalls nach dem Vernehmen angeblich renommierte Bauunternehmen sich für diesen Bauplatz interessieren, aber nichts Konkretes tatsächlich hier zurzeit im Raum steht, von dem wir auch nichts wissen. Dementsprechend, wir halten Sie auf dem Laufenden, wenn irgendetwas Neues gibt.
Zum Rathaus fällt mir mal gerade noch was ein und natürlich beim ganz kurz noch zu renommierte Unternehmen bei einem Insolvenzverfahren, wenn es um Immobilien geht, da kommen natürlich ganz illustre Leute zusammen, die dann miteinander verhandeln. Ich nehme mal an, Profis auf dem Gebiet und die Stadt ist auch mit dabei. Also da Werden sicher noch ein paar interessante Dinge geschehen, hoffentlich nicht in nicht öffentlicher Sitzung, dann können wir leichter drüber reden. Aber zum Rathaus und zur FWG mit ihrem Kombibad, das man da gerne hinbauen könnte an Berliner Platz, warum denn nicht? Vielleicht findet sich ja da ein Investor unter den Gruppen. Aber ich glaube aus irgendwie, weißt du, ich glaube eher aus den Tiefen der FWG oder aus anderer Richtung, es kam auch eine Idee zum Rathaus. Hey, warum reißt man nicht einfach nur den alten Turm ab? Und wir haben doch das Einkaufszentrum gekauft. Das ist doch massiver, schöner Beton, riesig groß, Wohnungen, Räume und so weiter. Warum nutzen wir nicht die Bausubstanz und bauen das sozusagen um? Ja, also nur der Turm weg, hinten das Ding weg, das Parkhaus weg, soweit wie es sein muss. Und reisen nicht das Ganze. Vielleicht ist die Idee gar nicht so schlecht und gar nicht so unausgegoren. Ich habe noch nicht und schon gar nicht mit Experten darüber geredet, aber da das Rathauscenter ja auch in die Tiefe geht und den Turm und Teile wegzureißen, aber Teile zu erhalten. Ich erinnere daran, dass das oben das Standesamt und so weiter, das sieht ja aus wie neu und der hintere Teil des Parkhauses. Möglich, ich weiß es nicht, aber die Idee ist irgendwie ein bisschen, kam bis jetzt noch nicht so vor. Ja? Also warum nicht einfach, warum möglicherweise nicht alte Bausubstanz teilweise nutzen, wäre auch nachhaltiger und umweltschonender, aber man sieht, viele Fragen offen, viele Möglichkeiten und wohin die Reise geht und gehen darf, weil man muss ja alles finanzieren und die ADD muss ja zustimmen. Man weiß es nicht, es bleibt spannend, wie es weitergeht mit dem Rathaus, mit dem neuen Rathaus oder am Berliner Platz. Und was da passieren wird. Heikle Themen. Vielleicht etwas Erden. Ortsbeirat, südliche Innenstadt. Da bist du ja vertreten, Raik, und auch der liebe Jens und ich als Bewohner und Stadtrat dieses Stadtteils bekommen immer die Unterlagen, die ich zumindest mal überfliege. Aber ich glaube, das sind, und da Stadtteil Süd natürlich auch die Innenstadt mit, also quasi Ludwigshafen, also den Kern mit betrifft, könnte das interessant sein. Da waren zwei, drei interessante Sachen, Raik. Willst du uns ein bisschen berichten?
Ja, und zwar, ich muss erstmal noch nachtragen, da ist natürlich der Jens dabei, der Raik ist dabei, aber auch der Armin Winkler und natürlich auch die Nesrin Akbinar. Wir sind ja zu viert in der Fraktion im Ortsbeirat in der südlichen Innenstadt. Von daher gab es, und wir bewegen uns jetzt vom Berliner Platz und schlendern ein wenig in Richtung Neubau der Pfalzwerke und befinden uns jetzt, nach 2 Minuten Spaziergang, auf dem Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz. Und ein Thema in der Sitzung der Ortsbeirats der südlichen Innenstadt war ein sogenanntes Amphitheater. Dass dieser Platz neu gestaltet werden muss, war bisher allen klar, insbesondere deswegen, weil die hässlichen Pavillons, die auf diesem Platz stehen, früher war da mal eine Bank drin, dann war mal irgendwie ein Restaurant drin, dann war wieder eine Shisha-Bar drin, diese Pavillons sollen abgerissen werden und damit entsteht ein komplett neuer Aufenthaltsraum in der Innenstadt, insbesondere weil ja auch die Pfalzwerke mit ihrem Neubau dafür für Belebung sorgen und da möchte man natürlich auch einen schönen Platz vor der Zentrale haben. Es gibt 2 Möglichkeiten. Herr Maggin von der Stadtentwicklung hat 2 Dinge vorgestellt. Erstens eine Erhöhung, einen Hügel mit Sitzgelegenheiten, der insbesondere auch von der gegenüberliegenden Volkshochschule bzw. Musikhochschule genutzt werden könnte. Die Musikschule der Stadt Ludwigshafen braucht auch öffentliche Aufführungsmöglichkeiten, Aufführungsorte. Das würde sich anbieten. Eine 2. Möglichkeit, die so als sogenanntes Amphitheater in die Presse gegeistert hat oder wurde, und zwar nicht eine Erhöhung, sondern eine Vertiefung auf dem Platz mit Sitzmöglichkeiten, sodass dort auch Musikstücke vorgetragen werden könnten, wie in einem römischen Theater. Beide Ideen wurden im Ortsbeirat kontrovers diskutiert. Ich nehme es mal vorweg. das Amphitheater ist nicht unbedingt meine Wahl. Denn ich vermute, wenn dort eine Vertiefung kommt, wird es zu einem massiven Müllproblem kommen. Dann, wir erinnern uns an die Borelli-Grotte in Mannheim, dieses verunglückte Bauvorhaben aus den 70er Jahren, wenn ich mich recht erinnere, inzwischen zugeschüttet. Also ich weiß nicht, ob wir uns hier eine neue Borelli-Grotte wirklich bauen wollen. Ich würde eher zu einer Erhöhung mit einem kleinen Hügel tendieren, aber warten wir mal die endgültigen Planungsergebnisse aus der Stadtverwaltung ab und dann kann man immer noch sehen, was wir dort bauen. Ein zweites Thema, was ich noch anschneiden möchte vom Ortsbeirat, das war die Planungsänderung beim Ludwigsquartier. Das Ludwigsquartier, wir erinnern uns, ist ein großes Bauvorhaben, Wohnquartier an der Rheinallee. Und der Investor kam nunmehr in den Ortsbeirat, hat gesagt, naja, wir haben da Studentenwohnungen. Viele Studenten heutzutage nutzen den öffentlichen Nahverkehr. Klar, der Berliner Platz ist um die Ecke. S-Bahn ist da, Straßenbahn ist da, Busverbindungen sind da. Und Bauen ist in letzter Zeit auch wesentlich teurer geworden, sodass der Investor vorgeschlagen hat, eine bestimmte Anzahl von Parkplätzen nicht zu bauen. Das würde natürlich ihm entgegenkommen, weil jeder Meter in der Tiefe kostet viel Geld. Es ging um die Frage, bauen wir 10 Parkplätze weniger oder 18 oder sogar 27. Der Ortsbeirat hat sich salomonisch für 18 nicht gebaute Parkplätze entschieden. Ich hätte auch mit 27 weniger Parkplätzen leben können, denn der Investor hat überzeugend dargelegt, in anderen Städten, in anderen Wohnquartieren mit entsprechendem hohem studentischem Anteil, Wohnanteil, werden diese Parkplätze gar nicht mehr gebraucht. Schlussendlich sind die jungen Leute eher auf ein, wie man so heute so schön sagt, modulares Verkehrsverhalten umgestiegen. Das heißt, man nutzt viel die Bahn, man nutzt den öffentlichen Nahverkehr, man nutzt Carsharing, man nutzt das Fahrrad oder geht auch viel zu Fuß. Dementsprechend guckt man mal, wie das sich das im Ludwigsquartier jetzt entwickelt. Auf alle Fälle, es gibt weniger Parkplätze. Soweit aus dem Ortsbeirat, denke ich mal, das reicht doch auch.
Ich würde sagen, das reicht. Bei Parkplätzen, beim Wort Parkplatz bin ich schon halt ausgestiegen, aber wieder eingestiegen bei der modularen Mobilität, das stimmt. Die jungen Leute fahren auch gern Elektroroller, das ist auch so ein Ärgernis. Ja. Die Linken haben ja da mehrfach so einen Vorstoß gewagt. Irgendwie wollen die aber nicht gewinnen, weil das stimmt schon. Ja, es gibt. Also entweder ist es auf TikTok oder irgendwo bei jungen Leuten ein Trend, die Dinger mitten auf dem Weg stehen zu lassen. Also ich meine, so fertig kann man ja gar nicht sein, dass sogar ich mich drüber aufrege, über sowas. Ganz davon abgesehen, dass da Leute mit dem Rollator, mit dem Rollstuhl oder Blinde vorbeigehen. Aber genauso unambitioniert wie die Vorstöße der Kollegen war eigentlich auch die Antwort der Stadt bis jetzt. Also ich bin versucht, ja, wenn ich ein bisschen Zeit habe, das mal auf die Füße zu stellen, weil es gibt Städte, die gehen da anders mit um mit den Elektrorollern, ja, und das ganze Geschäftsmodell, ja, sieht ja eigentlich vor, dass man da guckt, wo sind die Dinger, wer fährt wohin, also die Mobilitätsdaten, die könnte die Stadt sich schon mal geben lassen. Das machen andere Städte, um sie möglicherweise für eigene Überlegungen im Verkehr zu nutzen, und da gibt es Handlungsmöglichkeiten und die, naja, so viel zu Parkplätzen und Verkehr. Wir müssen nochmal zurück zum Rathaus, denn es gab in der letzten regulären Stadtratssitzung, und zwar im öffentlichen Teil diesmal, mal wieder einen Vortrag über das Rathaus der Zukunft, Arbeitsplatz der Zukunft. Da gab es ja eine Zusammenarbeit mit der Hochschule Ludwigshafen. Dafür hat Ludwigshafen und die Hochschule sogar einen Preis bekommen. Das haben wir im Hauptausschuss erfahren. Ich habe jetzt leider die Unterlagen nicht dabei. Für das Konzept, das ist ja nur ein Konzept, eine theoretische Arbeit, gab es irgendwo von der öffentlichen Hand einen Preis. Das ist schön. Da haben wir uns alle gefreut. Kann ich vielleicht nochmal drauf eingehen. So viele Preise kriegt ja Ludwigshafen auch wieder nicht. Und diesmal wurde von einem Ingenieursbüro mal wieder ein Freund der stadtbekannten Ingenieursbüro die Arbeitsprofile und der Arbeitsplatz der Zukunft in einem Rathaus der Zukunft vorgestellt bzw. ermittelt. Und die Ergebnisse sind auch irgendwie, also nicht wirklich hilfreich. Also die konnte man zur Kenntnis nehmen, soll es Fraktionszimmer geben. Ja, also die Fraktionen bekommen ja, was viele gar nicht wissen, ja, also man kriegt ja nicht nur als Stadtrat hier so einen kleinen Obolus, ja, also auf die Stunde gerechnet, wenn man es ernst nimmt, sowieso lächerlich. Aber auch die Fraktionen bekommen Geld, unter anderem mit der Begründung, es gibt, sie brauchen ja Räume und im Rathaus gibt es keine, man muss es anmieten. Und ganz früher und in manchen Städten, ich glaube in Mannheim ist es so, stellt die Stadt den Fraktionen Räume zur Verfügung. Manche Parteien brauchen die auch nicht, weil sie eigene Immobilien haben. So Fragen wurden da behandelt. Schön, dass man es mal weiß. Oder auch, wie viele Leute werden da vielleicht mal arbeiten. Da wird Hoffnung gesetzt, die Digitalisierung der Verwaltung. Also ich glaube, das wird dann wie mit der Green IT genauso laufen. Nichts wird billiger und einfacher und nachhaltiger, sondern es geht eher in die andere Richtung. Genau. Aber man geht davon aus, dass man eine Bruttogeschossfläche, wie es heißt, ja, von 80.000 Quadratmetern benötigt. Insgesamt. Und im alten Rathaus waren 31.000 Quadratmeter. Und dazu muss man natürlich noch die sowieso angemieteten Flächen wie draußen in der Acht-Morgen-Straße und dann im Hemshof-Center und so dazu zählen, aber die werden ja sehr wahrscheinlich da auch bleiben. Also die Zulassungsstelle wird ja wohl nicht an den Berliner Platz ziehen oder weiß der Kuckuck wohin. Ist ja gar kein Platz für die ganzen Autos. Da haben wir schon wieder das Parkplatzthema. Gut, so viel zum Stadtrat. Achso, wir hatten natürlich noch den Nachtragshaushalt. Das wird schnell komplex. Normalerweise gibt es ja einen Doppelhaushalt jetzt seit fast 20 Jahren oder na, ungefähr. Und den letzten Doppelhaushalt hat die ADD, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion der Stadt, verhagelt und hat gesagt, nee, ja, da müsst ihr was ändern. Und so haben wir seit langer Zeit zwei Haushalte fürs Jahr 21, nee, doch, fürs Jahr 21 und nein, für 22 und jetzt für 33, das ist ja der Haushalt, 23, das ist ja der Haushaltsplan. Der wurde abgesegnet und wird wohl auch von der ADD abgesegnet und der ist natürlich die formale Pflicht hat die Stadt. Man muss einen Plan aufstellen. Wie der zustande gekommen ist, wurde lang und breit und diskutiert, kritisiert, erläutert im Hauptausschuss. Im Großen und Ganzen, bringt nichts. Wir haben einen Haushaltsplan für 23, das ist ja schon mal toll. Finanziell hat der grünes Licht bekommen von der ADD, weil das ist jetzt weniger toll, wir Investitionen einfach nicht durchführen und deswegen auch keine Kredite aufnehmen müssen, also in dem Fall keine Investitionskredite. Da müssten wir ein langes, trockenes Thema dazu, einen eigenen Vortrag machen, Workshop-Reihe, Haushalt. Ja, kommt aber keiner. Gut, machen wir weiter zu etwas populärerem oder etwas aufregenderem. Es gab eine emotionale Debatte im letzten Stadtrat und der Auslöser war ein Antrag von uns und von den Freien Wählern, ein gemeinschaftlicher Antrag. Und ich glaube, Dr. Metz hat dich vorgeschickt, um ihn vorzustellen. Und die OB hat dann gesagt, lieber Herr Dreher, jetzt seien Sie doch mal nicht so.
Ja, so ganz hat sie sich da nicht ausgedrückt, sondern es war doch etwas emotionaler. Es gab also, wie gesagt, eine sehr emotionale Debatte im Stadtrat. Ich glaube, wir haben uns anderthalb Stunden über das Thema unterhalten. Wie ging es denn eigentlich los? Und zwar bei der letzten regulären Sitzung des Stadtrates im Juli vor der Sommerpause hat der Kämmerer Herr Schwarz die möglichen Baukosten der beiden Hochstraßenprojekte beziffert, und zwar mit einem Betrag von 1,5 Milliarden Euro, die am Ende der Projekte dann in der Rechnung stehen könnten, je nachdem, wie sich die Baukosten zurzeit entwickeln. Wir haben dann in dieser Sitzung gefragt, sagen Sie mal, Herr Schwarz, haben Sie denn einen Plan B, falls wir diese Kosten nicht stemmen können? Nein, sagt Herr Schwarz, diesen Plan B habe ich nicht, denn Sie sind Herr des Verfahrens, Sie als Stadträte und Stadträtinnen müssen uns beauftragen, unter Umständen einen Plan B zu bestellen, zu beauftragen, also zu erstellen. Nun, die Freien Wähler, die FWG Ludwigshafen, sind uns dem zuvorgekommen und haben im Bau- und Grundstücksausschuss gefragt, kann man denn bei dem Projekt baulich vielleicht etwas ändern, etwas einsparen, etwas kleiner bauen, etwas weniger bauen, damit die Kosten nicht aus dem Ruder laufen? Die Antwort der Verwaltung war, auch durchaus nachvollziehbar, dass die Kosten im Wesentlichen durch den Abbau des oder Abriss des Brückenkopfes Nord, die sogenannte Schlangengrube, die Kosten für die neue Brücke über den Hauptbahnhof Ludwigshafen entstehen und dass die Straßenbauarbeiten eher marginal an den Kosten sich beteiligen. Das heißt also, an den Kosten kann man eigentlich nicht mehr viel machen. Und das sei jetzt hier vielleicht auch noch gesagt, aus der Bauverwaltung hört man hinter vorgehaltener Hand, wenn wir erstmal den Planfeststellungsbeschluss haben über die Hochstraßenprojekte Süd und Nord, dann kann man vielleicht auch im Nachhinein etwas sparsamer bauen. Aber der Planfeststellungsbeschluss brauchen wir auf alle Fälle erstmal, damit die Fördergelder fließen. Okay, dann haben wir und die FEG uns zusammengesetzt und haben gesagt, na gut, also am Bauen, an den Kosten kann man offensichtlich jetzt nicht mehr viel machen, aber man kann natürlich auf eine gerechte Verteilung dieser Kosten hinwirken. Und daraufhin zielte unser Antrag, denn die Kostenquote 60% Bund, 25% Land, 15% Stadt geistert zwar immer wieder durch die Zeitung, aber war in keinem einzigen Beschluss, weder vom Stadtrat noch sonst irgendwo festgeschrieben. Und wir wollten mit unserem Antrag auch eine Öffnungsklausel erreichen, dass diese Kostenquote für alle Kosten gilt. Also nicht nur für einen Festbetrag, der ursprünglich mal im Raum stand, irgendwo bei 270 Millionen Euro, sondern für Gesamtkosten. Die Rheinpfalz hat dann in Berlin angerufen, offensichtlich Herrn Wissing auch ans Telefon bekommen. Und der Herr Wissing hat dann über die Zeitung verkündet, es gibt keine Öffnungsklausel, Punkt, aus. Ein Lex Ludwigshafen könne er sich gar nicht leisten, denn würden ja viele Kommunen kommen und sagen, wir verweisen auf Ludwigshafen, das geht nicht. Und die OB Jutta Steinruck, und jetzt komme ich wieder zum Anfang, hat natürlich emotional in dieser Sitzung darauf verwiesen, sie brauche für die möglichen Verhandlungen mit Berlin und dem Bund, mit Berlin und natürlich dem Land, Beinfreiheit. Dieses Jahr soll noch eine große Mannschaft nach Berlin fahren und die Kosten der Hochstraßenprojekte eintüten. Naja, außerdem hätte sie einen Plan B, denn sie würde die Stadt nicht in den Ruin laufen lassen. Nun kann man natürlich fragen, weiß im Stadtvorstand eigentlich die Linke, was die Rechte tut, wenn die OB einen Plan B hat und der Herr Schwarz nicht? Aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern wir haben zusammen mit der FEG unseren Antrag dann zurückgezogen und haben gesagt, okay, liebe Frau Oberbürgermeisterin, Sie haben Beinfreiheit gewollt, Sie kriegen jetzt Ihre Beinfreiheit, Sie hat Ihre Verhandlungsfreiheit jetzt und dann werden wir sehen. Ich weiß nicht, ob die Oberbürgermeisterin sich wirklich jetzt bewusst ist, dass sie sich wirklich fast jeden schwarzen Peter im Spiel sozusagen an sich gezogen hat. Und auch das wird ein Thema sein. Ich denke mal, erfolgreiche Verhandlungen in diesem Bereich sind mindestens mal die Eintrittskarte für eine mögliche Wiederwahl der Oberbürgermeisterin. Ob sie sich damit wirklich einen Gefallen getan hat, dass sie diese Dinge zu ihrer alleinigen Chefsache gemacht hat, wir wissen es nicht. Wir werden sehen und wir werden das Ergebnis dann zu gegebener Zeit kommentieren. Heinz.
Ja, werden wir. Müssen, sage ich mal, also zu, also der Antrag war ja jetzt wirklich sogar entschärft worden, der gemeinsame Antrag. Es war weder Verpflichtung, sondern man möge darauf hinwirken und das dann transparent den Stadtrat mitnehmen, dass es eben keine festen Förderungen, also letztendlich strikte feststehende Beträge sein mögen, sondern dass es so etwas wie eine Preisgleichklausel gibt. Das heißt, wird das Projekt teurer, wird auch die Förderung größer. Natürlich ist da niemand scharf drauf, so etwas zu unterschreiben. Man muss aber wissen, dass es im Ausschreibungsrecht, im Vergaberecht eine Neuerung gibt seit diesem Jahr, also von oben nach unten in die Kommunen, dass man, wenn die Stadt einen Auftrag vergibt, sagen wir mal, neue Fassade neu streichen von der Schule oder so, oder neue Elektrik machen in der Turnhalle, eine Preisgleichklausel einpflegen darf als Auftragsvergeberin, weil der Staat davon ausgeht, ansonsten bekommt man in der heutigen Zeit überhaupt keine ernstzunehmenden Angebote mehr, weil ja die Preise steigen, Elektriker im Privatbereich, wenn die einen Kostenvoranschlag machen, dann steht da dabei, zurzeit ist nur ein paar die Preise sind nur ein paar Tage gültig. So, weil man nicht weiß, was das Kupfer und der Draht und der ganze Kram in 4 Wochen kostet. Also insofern ist das ein kleines Missverhältnis. Wenn die Stadt einen Auftrag vergibt, kann sie in dieses Risiko gehen, wenn die Stadt hier, in unserem Fall Ludwigshafen, beträchtliche Hilfen braucht für die Infrastruktur, die die ganze Region betrifft letztendlich, ja, dann heißt das, oh, ein Lex Ludwigshafen. Also das ist alles ein bisschen verkürzt dargestellt. Es ist ein ernstes Thema und der gemeinsame Antrag war von Vernunft geprägt und hätte niemanden Ketten angelegt. Jetzt, sondern im Prinzip nur gute Hinweise und Ratschläge mit auf den Weg gegeben. Jetzt läuft der Stadtverstand nun halt mal mit Vorschussvertrauen so los zu den sogenannten Verhandlungen, obwohl was es da zu verhandeln gibt, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Das wird man sehen, was der Verhandlungsgegenstand ist, der verändert sich ja. Plan B scheint es ja plötzlich zu geben. Dann diese neue Idee von vielleicht mit dem Rathaus oder man weiß es nicht, aber bei der Hochstraße, muss ich sagen, im letzten Stadtrat, 5 Millionen waren weg. Planungsleistungen wurden erhöht für die Helmut-Kohl-Allee von 3 auf 5 Millionen und dann Vorplanungen zur Brücke über die Gleise am, was ist das, Lorient-Allee oder was, wo es rübergeht in die Frankenthaler Straße. Das kostet auch 3 Millionen und da ist noch kein Bagger gekommen. Also hier geht es um große Summen, Baurecht und ganz komplizierte Planung über viele Jahre hinweg. Und dafür, dass einmal im Jahr in der Zeitung steht, oh, großes Interesse bei Investoren für die City West, wenn die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft in München bei der größten Immobilienmesse in Deutschland da die City West vorstellt, da muss ich sagen, was stellen die eigentlich vor 10 Jahre lang, ja, wenn man bis heute noch nicht genau weiß, wo wird denn hier irgendwann mal Platz sein für irgendeine City, sei es West oder eine andere Himmelsrichtung. Gut, gehen wir mal weg von den dicken Brettern, gehen wir mal zu etwas noch dickeren Brettern. Mir ist übrigens eingefallen, ich habe doch die Unterlagen vom Hauptausschuss mitgebracht, aber soll ich jetzt wirklich nochmal auf den Nachtragshaushalt eingehen? Das ist selbst für Leute, die sich da versucht haben, mal reinzufuchsen, wie wir, eigentlich nur geeignet, dass einem die Haare grau werden. Ich kann aber versichern, dass ich im Rahmen meiner Möglichkeiten sinnvolle Erläuterungsfragen gestellt habe, wie es zu Mehrerträgen kommt, wie es zu Mehraufwendungen kommt, zum Beispiel im Bereich Unterhaltsreinigung von 1,4 Millionen, also Putzen wie es denn zur Neuberechnung für die Pensionsrückstellung kommt. Naja, lassen wir das. Gehen wir zu etwas komplett anderem. Und zwar, wir sind ja nicht nur bekannt dafür, also unsere Fraktion, Grünes Forum und Piraten Ludwigshafen, nicht nur bekannt dafür, Ortstermine zu machen. Wir hatten übrigens auch eine Anfrage zur Kläranlage. Da waren wir doch. Die war, glaube ich, auch im Hauptausschuss. Da könnte Stoh, falls so. Oder, ja, also wir gehen nicht nur raus und gucken uns die Sache direkt an, nehmen Kontakt auf mit der Realität und reden mit den Leuten. Wir sind auch die Fraktion, die über die Stadtgrenzen hinaus politisch interessiert ist. Und in dem ersten Corona-Jahr 2020 haben wir ja eine kleine Aktion auf dem Ludwigsplatz gemacht zu Julian Assange. Der Mann von WikiLeaks, der verfolgt und Angeklagte und immer noch in London, aber nicht mehr in der Botschaft, sondern in einem Hochsicherheitsknast einsitzende Aktivist. Man mag von ihm halten, was man will, aber wenn man die Geschichte sich anguckt, da gab es ganz andere Übeltäter, die dann mit Samthandschuhen befördert wurden, anstatt ihr Leben und ihr Lebenswerk also mit aller Gewalt anscheinend ruiniert werden soll zur Belohnung. Ja, wir hatten die kleine Aktion 2020, das war gut, einfach für unseren Seelenfrieden. Es wird zwei neue Aktionen geben am 13. Es gibt einen Film über Julian Assange, Ithaca, am 13. diesen Monats, 13. Oktober 2022 beim Berliner Filmfest for Human Rights wird der Film vorgestellt in Deutschland und wir werden uns bemühen, diesen Film auch hier zu zeigen. Ich weiß noch nicht genau, wie und wo, da müssen wir uns drüber unterhalten. Vielleicht kann ich die Leute, die Künstler in der Raschigstraße dafür begeistern, vielleicht sogar das Ernst-Bloch-Zentrum, könnte ich mir vorstellen, weil der Fall und Ernst Bloch und Utopien, das passt irgendwie ganz gut. Oder zur Not hier bei uns im Büro, am besten während der Fußball-Weltmeisterschaft, da kommen dann ganz viele Leute. Das ist das eine. Und das andere, wir werden einen Aktivisten nach Ludwigshafen einladen und ihm Obdach geben, der die Zelle von Julian Assange nachgebaut hat in einen kleinen Anhänger und damit durchs Land tourt, um die bizarren Haftbedingungen zu veranschaulichen, unter denen der Mann leiden muss, obwohl er eigentlich auch zwei, drei wirklich ganz wichtige und wahre, mittlerweile bewahrheitete Sätze ausgesprochen hat über den Lauf der Welt. Da kommt jedenfalls noch was zu diesem Thema. Hat nichts mit Ludwigshafen an sich zu tun, aber Ludwigshafen ist auf diesem Planeten und wir kümmern uns auch ums große Ganze.
Ja, Heinz, Ernst Bloch Zentrum ist ein gutes Stichwort, denn Sie haben vielleicht ganz zu Anfang vernommen, dass wir mit einem Glas Rotwein angestoßen haben. Und zwar, warum haben wir das natürlich getan? Denn wir haben einen sehr vergnüglichen Abend am 15. September erlebt im Ernst-Bloch-Zentrum und haben auf den Gewinnerin oder die Preisträgerin des Ernst-Bloch-Preises angestoßen und auf die Preisträgerin des Förderpreises. Heinz, ich glaube, du bist auch in der Findungskommission zu diesem Preis, richtig?
Das heißt in diesem Fall Jury. Ja, tatsächlich. Seit 1982 oder 84 werden für diesen Ernst-Bloch-Preis, der alle zwei Jahre verliehen wird, auch in eine Jury Stadträtinnen und Stadträte entsandt. Und diesmal war ich zum ersten Mal dabei. Ich meine, ich war schon Juror bei einer Misswahl und beim Nachhaltigkeitspreis, also warum denn nicht? Und habe mich gefreut auf eine intellektuelle Herausforderung. So bin ich dann auch wieder enger in Kontakt gekommen, ja, mit der Leitung des Ernst-Bloch-Zentrums und wir haben uns hier gegenseitig besucht und sowieso also das Gebäude, der Sinn, der Zweck, die Institution, Organisation, also da kann man noch viel mehr draus machen. Und Frau Professor Immaculata Amodeo ist genau die richtige Frau, die dafür, um da vom zweiten in den dritten Gang zu schalten oder vielleicht noch höher. Das war ein sehr schöner Abend und kleine Anekdote, bei der Eröffnungsrede und der Einführungsrede wurde auch die Jury kurz vorgestellt und ich wurde dann von der Preisträgerin als auch von der Nachwuchspreisträgerin, heißt das Nachwuchspreisträgerin? Es gab zwei Preisträgerinnen und ich habe ein Buch signieren lassen, also jeweils eins. Und die beiden Damen haben mich darauf angesprochen, hey, sind Sie nicht der Pirat? Wir haben uns überlegt, wer das ist im Publikum, nur Sie. Und ich war, wie meistens angemessen, angezogen. Und das fand ich witzig. Und es war wirklich ein netter Abend. Und ich muss sagen, die Bücher sind lesenswert, der beiden Damen. Und wir sollten das vielleicht unter den Podcast setzen, so ein bisschen, weil das sind heutige, ernste Themen, gut gemacht. Und es war in hoher intellektueller Flughöhe an diesem Abend Weltniveau in Ludwigshafen.
Ganz genau. Und wir wollen Ihnen natürlich jetzt ja auch nicht die Namen der Preisträgerinnen ver...
Nein.
Den Ernst-Bloch-Preis hat die Frau Dr. Mitu M. Sanyal erhalten. Sie ist Journalistin und insbesondere eine der, sagen wir mal, Kämpferin bzw. einer der Protagonisten, genau, danke, in der Debatte um MeToo, insbesondere ihr Roman Identity, hat wirklich inzwischen Bestsellerlisten erreicht und unseres Erachtens vollkommen zu Recht den Ernst-Bloch-Preis 2021 erhalten. Warum 2021? Letztes Jahr ist er wegen Corona ausgefallen, also nicht die Preisverleihung, sondern der Preis als solches ist nicht ausgefallen, aber die öffentliche Preisverleihung ist ausgefallen und wurde in diesem Jahr nachgeholt. Dann gab es noch den Förderpreis, den Bloch-Förderpreis, der ging an Dr. Hanna Engelmeier, eine Philosophin, insbesondere für ihr jüngstes literarisches Werk Trost, 4 Übungen. Also, Heinz hat es gesagt, es war ein sehr, sehr interessanter, sehr intellektueller Abend und wir haben diese Stunden sehr genossen und wir gratulieren nachträglich mit unserem Glas Wein den beiden Preisträgerinnen. Herzlichen Glückwunsch!
Ja, dem kann ich mich nur wiederholt anschließen und das neue Programm, Oktoberprogramm und oder für die nächsten 8 Wochen des Ernst-Bloch-Zentrums kam gestern mit der Post ein Symposium. Also schauen Sie mal, was da ist. Es sind wirklich tolle Themen und die Idee, die mir vorhin gekommen ist, da vielleicht das mit dem Assange zu verknüpfen, das sehen wir. Gut, das war eigentlich... vielleicht zum Abschluss. Wir hatten ja am 16. Unseren ersten Gast, einen Gast bei unserem Podcast, das kam gut an. Und wir verraten noch nichts. Jetzt haben wir den 17. regulären, aber möglicherweise haben wir einen hochkarätigen Gast und das wird sicher auch intellektuell ansprechend, aber auch interessant, barrierefrei und anregend und gut für alle, die es gut mit Ludwigshafen meinen. Wir werden einen tollen Gast, sehr wahrscheinlich oder vielleicht möglicherweise, Raik, ich weiß es auch nicht, du hast ihn eingeladen, ich lade wieder den übernächsten ein. Man kann gespannt sein auf den 18. Podcast, der bald kommen wird.
Das glaube ich auch, dass er wirklich spannend wird, der 18. Podcast. Aber vielleicht dann noch als letzter Tipp. Ludwigshafen hat natürlich viel zu bieten. Morgen beginnen die Festspiele im Pfalzbau. Und wir freuen uns auf viele Wochen wirklich tolle Sachen aus dem Burgtheater, vom Deutschen Theater aus Berlin. Wir freuen uns auf viele Tanzveranstaltungen im Pfalzbau. Wir empfehlen, gehen Sie hin. Genießen Sie die Festspiele und Kultur in Ludwigshafen ist bunt. Wir müssen uns da überhaupt nicht verstecken gegenüber den anderen Städten in der Umgebung. Von daher, wir wünschen Ihnen angenehme Wochen bis zu unserem nächsten Podcast und einen schönen Abend. Herzlichen Dank fürs Zuhören, für das interessierte Zuhören und vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, liebe Ludwigshafenerinnen und Ludwigshafener, und immer dran denken, Rio, New York, Ludwigshafen.